ARD. Alles Geschichte. Der History Podcast.
Ein leicht gelbliches Blatt Papier, eng beschrieben in altdeutscher Schrift. Vorsichtig bröselt Papierrestauratorin Andrea Fellinger Radierpulver auf das Papier und reibt sanft darüber. Sofort wird das Papier heller.
Also es wird dann oberflächlich vorsichtig abgefegt, abradiert. Also das, was so an Schimmelsporen oben aufliegt, wird trocken entfernt.
Das Papier, das vor Andrea Fellinger auf dem Arbeitstisch liegt, ist von unschätzbarem Wert. Es handelt sich um Mitschriften der Vorlesungen des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Idealismus. Ein Schüler hatte sie während Hegels Zeit an der Universität Heidelberg zwischen 1816 und 1818 verfasst.
Das ist schon aufregend, also wenn man sich daran erinnert, dass man jetzt was in der Hand hat, was wirklich schon so ein Alter hat, 200 Jahre, und was für die Wissenschaftler ein total wichtiges Dokument ist, da hat man natürlich schon Respekt davor und freut sich, aber eigentlich ist es mir eine Freude, dass ich es schaffe, dieses Dokument für die Zukunft zu stabilisieren. Dass es einfach weitere 200 Jahre lebt und auch gelesen werden kann und benutzt werden kann. Ja.
Die Mitschriften wurden 2022 im Diözesanarchiv München-Freising entdeckt, bei der Durchsicht eines Nachlasses. Forscher sprechen von einem Jahrhundertfund. Schon lange war nach diesen Teilen von Hegels Vorlesungen gesucht worden. Doch bevor die rund 4700 eng beschriebenen Seiten wissenschaftlich bearbeitet werden können, müssen sie erst einmal restauriert werden.
Also es ist fleckig, verfärbt in verschiedenen Farben und es hat Risse und Fehlstellen und ist so ganz marode und wattig. Also sobald man hinlangt oder diese Seiten irgendwie bewegt, bröselt schon wieder was ab.
Eigentlich ist Papier sehr haltbar. Die ältesten bekannten Papiere stammen aus China und sind um die 2200 Jahre alt. Damit Papier so alt werden kann, müssen allerdings die Bedingungen stimmen. Bevor die Hegel-Mitschriften ins Freisinger Diözesanarchiv kamen, sind sie ganz offensichtlich nicht ideal gelagert worden. Die oberen Blattkanten haben deutliche Schäden. Andrea Fellinger.
Das ist mal feucht geworden, also vor langer Zeit, und hat dann geschimmelt. Und durch diesen Schimmel ist dann die Papierfaser abgebaut und wird immer wattiger und bricht auch schon ab. Und wenn die jetzt damit arbeiten wollen, ist halt die Gefahr, das sieht man hier auch schon, da ist das Loch dann schon recht nah an der Schrift drin, dass eben auch von der Schrift was verloren geht. Und das muss man natürlich verhindern.
Dazu werden die Blätter erst einmal trocken gesäubert.
Da gibt es verschiedene Werkzeuge dazu, Pinsel, Schwämme, so Gummischwämme. Oder man nimmt so einen kleinen Blasbalg und kann damit auch pusten. Das Ganze sollte man natürlich unter einem Abzug machen. Also es ist natürlich gesundheitsgefährdend. Oder mit Atemschutz und mit Handschuhen und so weiter. Und dann ist sozusagen das, was an Schimmel da ist, oberflächlich entfernt.
Danach erfolgt die sogenannte Nassbehandlung. Mit einem Pinsel bestreicht die Restauratorin den oberen Blattrand mit Thylose, einem Klebstoff.
Das können Sie sich vorstellen wie Tapetenkleister. Ein chemisch hergestellter Kleister, Methylcellulose. Das ist ein Pulver, was man in Wasser anrührt, in einem ganz bestimmten Verhältnis. Und dann habe ich so einen Klebstoff. Und mit diesem Klebstoff, der ist ganz transparent, streiche ich die maroden Stellen ein und lege dann einen Japan-Papierstreifen drauf.
Japan-Papier in einer Hegel-Handschrift? Klingt nicht gerade authentisch. Doch Japan-Papiere gehören zu den wichtigsten Materialien in der Papierrestaurierung. Die Papiere sind handgeschöpft und so dünn, dass sie ein wenig an Watte erinnern. Gerade einmal 2 bis 3,7 Gramm bringt ein ganzer Quadratmeter auf die Waage. Zum Vergleich, normales Druckerpapier wiegt 80 Gramm. Doch obwohl Japan-Papier dünn und durchscheinend ist, ist es verhältnismäßig reißfest. Denn in Japan benutzt man zur Papierherstellung die Bastfasern eines bestimmten Maulbeerbaums sowie Mitsumata oder Gampi, allesamt Pflanzen, die besonders lange Fasern haben.
Also die sind 5 bis 10 Millimeter lang. Im Vergleich, wenn wir aus unserem Holz Fasern machen, dann sind die vielleicht 1,5 bis 2 Millimeter lang. Also solche langen Fasern haben wir aus unseren Pflanzen nie hinbekommen und die Japaner eben schon. Und durch dieses Langfaserige kriegen die eben zustande, dass sie so hauchdünne Papiere überhaupt schöpfen können.
Das Japan-Papier stabilisiert die maroden Originalfasern, ist aber so dünn, dass die Schrift lesbar bleibt. Mit einem nassen Pinsel zeichnet Andrea Fellinger eine Linie auf ein Stück Japanpapier. An dieser Wasserlinie kann sie das Papier reißen. Anders als beim Schneiden ergibt das Reißen ein Ende mit offenen Fasern. Nun wird auch das Papier des Hegel-Manuskripts leicht mit Wasser aufgeschwemmt und das Japanpapier aufgelegt. Es stützt und festigt das geschädigte Originalpapier. Durch das Aufschwemmen können sich die Fasern beider Papiere gut miteinander verbinden. Der Übergang ist am Ende kaum sichtbar. Papieranfaserung heißt die Technik. Man kann es sich so vorstellen, als ob die beiden Papiere miteinander verfilzen.
Und dieses fast schon Netz von Japanpapier und das Original verbinden sich. Und das muss ich dann eben zwischen nicht klebenden Auflagen, da nehmen wir so ein Holitex-Papier, also es schaut aus wie Papier, es ist aber so ein Kunstfaser, so ein weißes. Das wird dazwischen gelegt, damit es nicht anklebt. Und auch Löschkarton, der wiederum die Feuchtigkeit möglichst schnell raussaugt, wird es dann beschwert und erstmal über Nacht trocknen gelassen.
Am nächsten Tag werden die Fasern, die über das Blatt herausstehen, nach vorne umgeklappt.
Also es wird praktisch eingebettet oder eingeschlagen. So erreiche ich eben eine neue Blattkante im Grunde genommen. Also das schließt dann diese Risse und Fehlstellen und man kann es dann richtig wieder anfassen, ohne dass weiter was abblättert und man sieht es kaum.
Abgesehen von den Partien mit Schimmelschaden ist das Papier der Hegel-Mitschriften gut in Schuss. Trotz seines Alters von mehr als 200 Jahren fühlt es sich weich und geschmeidig an. Beim Umblättern raschelt es kaum. Es handelt sich um ein handgeschöpftes Büttenpapier, wie es Anfang des 19. Jahrhunderts üblich war.
Und man sieht ja auch eben hier diesen unebenen Rand. Das ist praktisch ein Zeichen dafür, dass es ein Büttenpapier ist. Also das ist die Originalschöpfgröße. Die Papierfaser läuft am Rand so ein bisschen unregelmäßig aus und es ist einfach nicht beschnitten worden, sondern im Original so verwendet. Einfach einmal geknickt und dann haben sie eben mehrere ineinander gesteckt und haben das dann einfach nur mit einer kleinen Fadenheftung wie so Schulhefte zusammengehalten und das ist dann der Akt.
Papier ist geduldig, sagt der Volksmund. Soll heißen, Papier kann sehr alt werden. Aber Papier ist nicht gleich Papier. 500 Jahre alte mittelalterliche Handschriften sind oft besser erhalten als Schriften aus der Zeit nach der Industrialisierung. Das hat mit der Zusammensetzung des Papiers zu tun. Frühe Papiere wurden aus Hadern, also aus Lumpen, hergestellt. Und Textilien bestanden bis ins 19. Jahrhundert vor allem aus Hanf, Flachs und Brennnesselfasern. In Papiermühlen wurden die Hadern zerkleinert, gewässert und gekocht. Anschließend hat der Papiermacher einzelne Lagen mit einem Sieb abgeschöpft, getrocknet und gepresst. Doch mit der Industrialisierung stieg der Papierverbrauch so stark an, dass es nicht mehr genug Hadern gab. Anfang der 1840er Jahre erfand der Weber Friedrich Gottlob Keller das sogenannte Holzschliffpapier. Seither wird Papier vor allem aus Holzfasern hergestellt. Doch Holz enthält Lignin, ein Polymer, das die Zellwände von Pflanzen stabilisiert, sie vor zu viel UV-Strahlung und vor vielen Bakterien und Pilzarten schützt. Aber gerade weil Lignin mit UV-Licht reagiert, ist es schädlich fürs Papier. Chemisch betrachtet zerfällt Lignin unter dem Einfluss von Licht und Sauerstoff zu Säuren, die das Papier angreifen.
In den ersten Jahren der Papierherstellung aus Holz hat man eben nicht dieses Lignin rausgewaschen. Und diese Säure, die im Papier ist, baut die Faser ab. Also das ist einfach ein Alterungsprozess. Es vergilbt, wird gelblich, so wie man das von Zeitung kennt. Also das wird sehr schnell, kann man zuschauen, wenn die Sonne drauf scheint. Und wird eben brüchig und wird so spröde und hart. Und dann entstehen eben ganz leicht Knicke und Risse und Fehlstellen.
Bücher mit Hadernpapier können unter guten Lagerbedingungen 500 Jahre ohne sichtbare Alterserscheinungen überstehen. Zum Beispiel die Lutherbibel in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Sie wurde 1534 auf Papier gedruckt und befindet sich in hervorragendem Zustand. Anders sieht es bei jüngeren Papiererzeugnissen aus. Die Alterung von Holzschliffpapier mit hohem Ligninanteil ist ein enormes Problem. Das Papier wird mit der Zeit brüchig. Millionen von Dokumenten aus dem 19. und 20. Jahrhundert sind vom Zerfall bedroht. Zwar kann man auch Holzschliffpapiere restaurieren, aber es ist aufwendig.
Die Bücher, die ab Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind, also 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre auch noch, lohnen sich eigentlich fast gar nicht zu restaurieren, weil man eigentlich das ganze Papier entsäuern muss und festigen. Sehr, sehr aufwendig.
Bei einigen Papieren aber ist der Aufwand wichtig. Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel, Gerichtsprotokolle oder auch wertvolle Zeichnungen. Selbst in hohen Auflagen gedruckte Bücher. Unser kulturelles Gedächtnis ist in weiten Teilen auf Papier gebannt. Forscher suchen deshalb nach immer neuen Möglichkeiten der Massenentsäuerung, also nach Verfahren, bei denen nicht jede Seite einzeln behandelt werden muss. Holzhaltiges Papier ohne Lignin wird tatsächlich erst seit den 1980er Jahren hergestellt. Seither wird das Lignin mit Hilfe von Druck und Hitze aus dem Holz herausgewaschen.
Unsere heutigen Papiere, die Sie kaufen können als normales Druckerpapier, diese normalen weißen Papiere, die sind ja alle säurefrei. Also die bestehen eben nur aus der Zellulosefaser im Holz und nicht aus dem ganzen Holzschliff.
Moderne Papiere sind damit lange haltbar. Anders als digitale Speichermedien. Datenspeicherung auf Papier klingt im 21. Jahrhundert anachronistisch. Tatsächlich aber ist säurefreies Papier eine ziemlich sichere Möglichkeit, Wissen langfristig zu bewahren. Was heute gedruckt wird, ist in 100 Jahren noch da. Frühe digitale Speicher wie CD-ROM oder Diskette sind heute kaum noch lesbar. Moderne Festplatten halten vielleicht 10 Jahre. Daten müssen immer wieder frisch abgespeichert, manchmal sogar gewandelt werden.
Bei Papier weiß man einfach, wie lange es hält und dass es hält. Und das ist auf jeden Fall das sicherere Medium. Also ich hoffe, dass die Bibliotheken immer ein Exemplar jeden Druckes oder Werkes in Papier wirklich noch aufbewahren.
Natürlich ist Papier in gewisser Hinsicht ein empfindliches Material. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek im Jahr 2004 beispielsweise war verheerend für die Bücher. 50.000 originale Handschriften und Drucke wurden unwiederbringlich durch das Feuer vernichtet. Weitere 118.000 wurden beschädigt durch die Hitze und das Löschwasser. Außerdem drangen mit dem Rauch Schadstoffe ins Papier.
Was weg ist, ist weg. Ja, da kann man dann nur das, was schon verbrannt ist, entfernen, den Ruß, und die restliche Fehlstelle mit unifarbenem Papier ergänzen. Also was weg ist, ist weg.
Doch auch ohne Brandkatastrophe hat Papier seine Schwachstellen. Es verträgt keine Feuchtigkeit, kann reißen und nimmt leicht Schmutz an. Kaffee am Arbeitsplatz oder der Griff zur fettigen Butterbrezen sind für Papierrestauratoren tabu. Es reicht schon, Bücher falsch zu lagern oder unachtsam zu behandeln. Immerhin, Papier lässt sich ziemlich gut reparieren. Fellingers krassesten Fall bescherte ihr ausgerechnet ein Hund.
Ein Schlossherr hat ein Gästebuch, schon auch 200 Jahre alt, wo sich die früheren Besucher des Schlosses eingetragen haben, was ja dann auch oft irgendwelche Fürsten und so weiter sind, also wichtige Persönlichkeiten. Alles natürlich handschriftlich mit Tinte. Und dann hat leider eines Nachts der Schlosshund dieses Buch bekommen. Und das ist halt in Leder gebunden. Insofern war es lecker für den Hund anscheinend. Und hat es wirklich total zerfetzt. Also der Einband war kaputt, die Seiten waren raus, die Seiten waren gerissen. Aber durch die Bindetechnik und auch durch diese unterschiedliche Beschriftung mit diesen Handschriften von den verschiedenen Menschen und den Tintenfarben auch, konnte ich tatsächlich dieses Puzzlespiel zusammenbekommen und habe dann die Seiten restauriert und den Einband ergänzt. Und es war nachher wieder ein Buch, wo praktisch nichts gefehlt hat, fast nichts.
Eine ähnliche Verwandlung vollzog sich beim Hegel-Manuskript. Die ersten paar Dutzend der insgesamt 4.700 Blätter umfassenden Handschrift sahen anfangs übel aus.
Hier ganz eingerissen und umgeknickt und eingerollt. Und hier geht es auch wirklich in die Schrift rein. Ne? Also man denkt ja, da kann man nichts mehr machen. Also das sind ja riesen Fehlstellen im Falzbereich, in die Schrift rein. So schaut es aus. Ne? Und der Witz ist, das ist fast alles da. Es ist eben nur umgeknickt.
Nach dem Glätten und Aufrollen der zusammengeknüllten Seiten zeigte sich, es gibt gar keine Fehlstellen. Alles ist noch lesbar. Oft ist die Restaurierung sogar einfacher als gedacht. Viele Bücher oder auch Druckgrafiken, die auf dem Arbeitstisch von Andrea Fellinger landen, sind einfach nur schmutzig. Gegen vergilbtes Papier kann man nichts machen. Aber gegen Staub, Mäusekot und Fettflecken gibt es sehr wohl ein Mittel.
Natürlich kann man da mit Alkohol und sowas dran gehen oder Oft sind ja auch so Verklebungen drauf von, was weiß ich, Tesa und allen möglichen Selbstklebematerialien, die dann so wie beim Pflaster, ne, dieses Tesa-Krepp dann so papp hinterlassen. Da muss man dann eventuell auch mal mit einem Benzin dran gehen oder mit einem Aceton, um das abzulösen. Also gibt es verschiedenste Reinigungsmittel, aber das beste Reinigungsmittel nach wie vor auch bei Papier ist Wasser.
Andrea Fellinger zeigt auf ein großes Wässerwaschbecken. Hier können auch große Papierformate gewässert, also komplett eingetaucht werden. Bei der Vorstellung, eine alte Handschrift in Wasser zu tauchen, stockt dem Laien kurz der Atem. Löst sich das Papier dabei nicht auf? Nein, tut es nicht. Natürlich muss die Restauratorin beim Wässern behutsam vorgehen.
Wenn man Schimmel hat, kann man gern auch noch etwas Alkohol dazu tun. Oder wenn man eine Grafik hat, die wirklich verbräunt ist und schlimme Flecken hat, kann man auch ein ganz leichtes Chlor mit reinmachen, was praktisch eine Bleiche ergibt, um Flecken rauszubleichen. Aber meistens genügt schon Wasser, zum Beispiel auch Wasserränder. Ne? Es ist mal nass geworden und es gibt diesen Wasserrand, so eine richtige braune Linie. Sowas kann man fast ganz rausbekommen, indem man es wieder in Wasser einlegt. Und dann lässt man es da eine Viertelstunde drin oder eine halbe und beobachtet es halt, wie es tut. Und auch die Säure kann man rauswaschen und einfach das Alter, sage ich jetzt mal. Ne?
Auch die Schrift überlebt das Wasserbad gut. Druckfarben und Tinten sind überwiegend wasserfest. Nach dem Wässern werden die Bogen vorsichtig herausgehoben und kommen über Nacht in ein großes Trockengestell.
Das haben wir hier. Das ist so ein, eigentlich ein Siebdruck-Trockengestell. Da kann ich ganz viele Lagen von diesen gewässerten Blättern hier einlegen und trocknen lassen. Dann geht es wieder weiter, dann muss man es noch im zweiten Schritt nachleimen, weil die Leimung ist rausgewaschen worden. Und dann muss ich es nochmal in eine dünnflüssige Thylose-Lösung zum Nachleimen einlegen. Und dann erst, wenn es getrocknet ist, wird es beschwert, gepresst, was auch immer, damit es dann auch wieder glatt wird.
Selbst wenn man das Papier nach dem Waschen nicht neu leimt, tut ihm das Waschen gut. Durch das Wässern ordnen sich die Wasserstoffbrücken zwischen den Fasern neu und machen das Papier fester.
Das ist wirklich erstaunlich. Also es ist viel geschmeidiger wieder und einfach so ein bisschen wie neuer wieder.
Andrea Fellinger hat das richtige Gefühl für Papier. Schon lange setzt sie sich professionell mit dem Material auseinander. Aufgewachsen ist sie inmitten von Papier. Schon ihr Vater hatte eine Buchwerkstatt. Eine Mischung aus Buchbinderei und Restaurierungswerkstatt. Seit 1998 führt sie die Werkstatt in München nun allein. Als Restauratorin braucht sie eine ruhige Hand und viel Geduld. Zu den Grundsätzen einer modernen Restaurierung gehört, dass alles reversibel sein muss. Sowohl der Kleber, den sie verwendet, als auch das Japanpapier sind deshalb wasserlöslich. Stellt sich zum Beispiel heraus, dass eine Methode oder ein Material doch nicht so geeignet war, könnten ihre Eingriffe wieder rückgängig gemacht werden. Mit ein bisschen Feuchtigkeit kann jeder Restaurator Hegels Mitschriften wieder in den Zustand vor der Restaurierung versetzen. Am liebsten arbeiten Papierrestauratoren mit organischen Produkten, zum Beispiel mit Knochenleim. Der stinkt zwar bestialisch, hält aber sehr gut und kann mit wenig Wasser und Wärme wieder entfernt werden.
Das ist tatsächlich aus tierischen Abfällen, Haut und Knochen, gekochte Gelatine im Grunde. Das kriegt man in so Graupenform, muss das aufweichen und dann im Wasserbad erwärmen. Also wird mit Hitze, mit Wärme flüssig gemacht und das hat einen guten Geruch. Muss man sich auch dran gewöhnen.
Ein anderer beliebter Klebstoff in der Restaurierung ist Fischleim. Er wird aus der getrockneten Schwimmblase des Hausen hergestellt. Bekannt auch unter dem Namen Beluga-Stör.
Also so schaut das dann aus. Ne? Das ist jetzt diese Hausenblase, also das kocht man dann und dann hat man da so dünne Häutchen auch tatsächlich wieder. Und das kann man dann eben einweichen und mit Wärme flüssig bekommen und damit kann man dann kleben. Das ist auch fast nicht sichtbar, so dünne Häutchen sind es dann. Oder hier, Saljanski-Hausenblase, ne? Das sind dann irgendwie so die Grundmaterialien. Das ist schon alles ein bisschen gruselig, Hexenküche.
Manchmal geht's bei der Papierrestaurierung auch zu wie am OP-Tisch. Einer der größten Schrecken der Restauratoren ist der sogenannte Tintenfraß. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Eisengallus-Tinte die in Europa am meisten benutzte Schreibflüssigkeit. Eine Mischung aus Gerbsäure und Eisensalzen. Doch das darin enthaltene Eisenvitriol reagiert mit Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff zu Schwefelsäure und die spaltet die Zellulosefasern des Papiers. Betroffene Papiere lösen sich unter und um die Tinte herum praktisch auf. Es verschwindet also genau das, was man erhalten will. Die Schrift oder auch die Noten. Eines der berühmtesten Beispiele für Tintenfraß sind die Notenhandschriften von Johann Sebastian Bach. Nur mit dem extrem aufwendigen Spaltverfahren konnten die Notenblätter gerettet werden. Das betroffene Blatt wird dazu sandwichartig in mit Gelatine beschichtetes Spezialfilterpapier gelegt. Danach kann man die Vorder- und Rückseite des Blattes im wahrsten Sinne des Wortes voneinander abspalten und in die Mitte ein Japanpapier einfügen. Zusätzlich werden die freien Eisenionen mit Calciumphytat gebunden. Und die Häkelhandschriften?
Ich würde fast sagen, das ist ein Sepiaton, also nicht schwarz, sondern eher bräunlich. Die haben damals wahrscheinlich schon so Eisengallustinten genommen.
Eisengallustinte hin oder her. Von Tintenfraß ist an dem Sensationsfund nichts zu erkennen. Denn nicht nur die Tinte, auch das Papier und die Lagerbedingungen entscheiden am Ende darüber, ob es zu einer Reaktion kommt. 6 Monate lang hat Andrea Fellinger an den Häkel-Mitschriften gearbeitet. 3000 Seiten, also etwa 2/3 davon, mussten restauriert werden, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Blätter nun wieder benutzen und weiter erforschen können.
Das war Alles Geschichte, der History-Podcast aus der Staffel Spuren alter Schätze. Diesmal mit der Folge Wie Papier überlebt von Julie Metzdorf. Gesprochen hat Christian Baumann, in der Technik war Moritz Herrmann, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Katharina Hübel. Wissenschaft prägt unser Leben bis in den letzten Winkel, deswegen heute ein Podcast-Tipp. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine ägyptische Mumie gerochen haben könnte? Unsere Kollegen sind dieser Frage im Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung, nachgegangen. Denn tatsächlich haben Forschende winzige Reste von Mumien chemisch analysiert und dann, zusammen mit Parfümeuren, versucht, diesen Duft nachzumischen. Das Ergebnis? Harze von Kiefer, Zeder und Lärche. Klingt nach Wald, nicht nach Grab. Wir können euch nur empfehlen, hört mal rein, denn die Journalisten recherchieren in die Tiefe und erzählen die wichtigen, spannenden und faszinierenden Geschichten aus Wissenschaft und Technik, damit wir alle verstehen, was wir wissen müssen. Man könnte auch sagen, sie versuchen, das Unfassbare fassbar zu machen. Den Link findet ihr in den Shownotes.